Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist jemand, den wir alle schon mal gesehen haben oder gehört, weil er Musiker ist, Schauspieler, Werbeikone, wenn es das Wort überhaupt gibt. Er selbst nennt sich Performer und er ist tatsächlich eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Werbeindustrie, aber eben auch nicht nur das. Friedrich Lichtenstein, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin enttäuscht, Herr Lichtenstein.
Oh, was ist los?
Sie haben keine lackierten Fingernägel.
Das war niemals Lack, es war immer Folie.
Ein feiner Unterschied.
Ja, das ist wirklich sehr praktisch gewesen, aber die wird nicht mehr hergestellt.
Welche Folie kam zu welchem Anlass drauf und warum ist heute keine Folie drauf?
Ich hatte die Folie seit 10 Jahren auf meinen Fingernägeln, weil meine jüngste Tochter, die Jette, mir das empfohlen hat. Und das war von L'Oreal 007. Und die gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Und die ist nicht mehr aufzufinden. Und andere wollte ich nicht nehmen. Ich habe dann fast Lack ausprobiert. Das sah immer blöd aus. Und andere Goldtöne waren auch nicht gut. Und die Form war nicht so gut. Ja, nun habe ich keine mehr. Leider. Aber passiert ja öfter im Leben, dass Dinge kommen und da wieder gehen.
Ja, es passiert auch häufig im Leben, dass Kinder einem etwas empfehlen und man macht es nicht. Warum haben sie es gemacht?
Weil sie hat sehr guten Geschmack, die kennt sich aus. Und ich habe es dann auch erlebt, wie ich dann zum Beispiel nach einem Bier greife, in der Sonne sitze, nach einem Bier greife mit einem Goldrandglas und meine goldenen Fingernägel glitzern und das Gold des Bieres und ach, großartig. Alles sieht besser aus. Ich habe ja nie verstanden, warum Frauen das machen, aber das sieht einfach alles besser aus, wenn man danach greift mit seinen goldenen Fingernägeln. Mhm.
Er greift das Wasserglas mit eben nicht folierten Fingernägeln. Ja. Deutschlandfunk Kultur, zu Gast ist der Schauspieler, Musiker, Unterhaltungskünstler, Performer Friedrich Lichtenstein. Musiker, welche Rolle nimmt die Musik in Ihrem Leben ein, wenn wir so diesen großen Kuchen Ihres Lebens sehen?
Ja, da, Musik war immer da, weil ich, mein Urgroßvater war erster Geiger im Jugendstiltheater in Cottbus. Ja, ich bin auch als kleiner Junge eifrig zur Musikschule gelaufen. Ich sage dann immer gerne, ich habe mein Leben vergeigt. Ich habe da also viel Zeit verbracht. Dann war einmal Einzelunterricht, dann Quartett, dann Orchester. Dann habe die ganze Zeit, und ich wurde aber immer fauler, bin dann Bratscher geworden. Und irgendwann habe ich dann auch aufgehört und wollte immer, das ist, erzählen mir meine Eltern, Stehgeiger werden. Ich hatte aber nicht den Ehrgeiz, großer Orchestermusiker oder Solist zu sein. Ich wollte immer Stehgeiger werden. Mhm. Gut, aber dann war ich in der Schauspielschule und da haben sie gesagt, oh, der kann geigen, dann soll der in jedem, was er bei uns macht, immer geigen. Da hatte ich die Schnauze voll. Ich will ja was anderes lernen. Ich will ja nicht immer hier mit der Geige stehen. Und da habe ich das so ganz lange weggelassen. Und als dann die große Krise kam für mich, dachte ich so, ich werde jetzt ein Popstar. So wird das jetzt werden. Ich habe einen hellen Anzug an, habe Go-Go Girls und bin ein Popstar. Fertig ist die Laube. Und dann bin ich eigentlich kein Musiker in dem Sinne, sondern ich spiele, dass ich ein Musiker bin. Es gibt immer diese Distanz auch, die Draufsicht. Und so ist es bis heute geblieben. Ich bin eher einer, der das spielt. Und vielleicht ist der Crooner das richtige Wort für mich.
Das würde ich, lassen Sie uns mal schrittweise da so rankommen. Also Sie haben gerade von Ihrer Kindheit gesprochen, das behalten wir mal im Hinterkopf. Ja. Die Musik heute, Draufsicht.
Ja.
Was meinen Sie damit? Auf Ihre eigene Musik?
Ja, dass ich, wie ich mich da so inszeniere. Und da gibt es so sehr komplexe sagen wir, Erfahrungen und Techniken, kann ich ruhig sagen. Ich nehme den Beruf des Performers sehr ernst und habe durch meine Ausbildung als Puppenspieler auch verinnerlicht, dass ich einerseits ganz bei mir sein muss, aber auch neben mir stehen muss. Weil die Objekte, die man animiert, die sind ja außerhalb von einem. Aber es muss einem gelingen, diesen magischen Moment zu evozieren, dass diese Figuren leben und richtig authentisch leben. Und das ist bei mir auch noch so. Wenn ich irgendwo bin, auch in meinen Konzerten habe ich da immer so lustige Sprüche drauf. Dann sage ich, es kann sein, dass diese Show jetzt ein bisschen scheiße wird. Darum empfehle ich, schaut euch das an wie ein Film. Dann ist keine scheiß Show, sondern ein sehr präziser Film über eine scheiß Show. Das ist der Unterschied. Und so stehe ich immer ein bisschen neben mir, wenn ich auf der Bühne bin und so, sag, ich bin der Delfinmann, ich bin ein Sänger und ein Go-Go-Dancer. Es gibt immer eine Distanz, wo ich mir von außen so zuschaue und denke, was macht der da eigentlich?
Also wollen Sie das gar nicht sein, was Sie sind?
Doch. Das ist für mich das ist auch wirklich spannend, dass damit können manchmal die Leute auch nicht umgehen. Diese Ironie, da geht's für mich nicht, das nicht, das ja, sondern die Schwingung zwischen diesen beiden Dingen, das ist mein Zuhause. Das ist auch Missallianzen, Missverbindungen, wo man denkt, das ist auch ein bisschen peinlich oder das ist so. Und genau diese Verbindung, dieser Mix aus diesen beiden Welten, das ist eigentlich mein Zuhause. Und wenn ich dann ironisch bin und sage, blöde Kuh oder so, dann liebe ich natürlich die blöde Kuh. Aber gleichzeitig habe ich auch gesagt, du bist eine blöde Kuh. Mhm. Und das ist so das Gefühl. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle meine Arbeiten. Das ist so, das kann ich wahrscheinlich auch nicht mehr verlassen.
Die blöde Kuh können wir gleich mal kennenlernen, wenn man ganz genau hinhört. Friedrich Lichtenstein, also Musiker. Sie haben gerade gesagt, so Performer auf der Bühne mit weißem Anzug und mit so Go-Go-Dancern und überhaupt. Ich frage mich jetzt trotzdem noch, wenn Sie sagen, dass Sie da so auf zwei verschiedenen Ebenen unterwegs sind. Was bestimmt wen dann von diesem Friedrich Lichtenstein?
Ja, also einmal ist es ja so, das ist meine Absicht, ist der Motor, aber dann weiß man ja oft nicht, ist man wirklich Herr seiner Sinne? Ist man sein Traum? Füllt man seinen Traum aus oder wird man geträumt? Und dann ist es ja auch so, die Absicht ist das eine und was funktioniert, ist das andere. Ich bin natürlich auch als charismatisches Wesen, sage ich mal, Spielball meines Publikums und was die Leute in mir sehen oder was sie mir zutrauen, das bin ich dann auch in dieser Illusion. Also ich bin ein leeres Gefäß, habe zwar eine Absicht, aber ich bin leer und die Leute können was in mich hinein interpretieren und was die dann so sehen in mir, das bin ich dann auch gern.
Wenn man sie nicht sieht, wenn man sie nicht kennt, wenn man sie noch nie erlebt hat, wie beschreiben Sie diesen Menschen die Musik, die sie machen?
Ja, das ist eben auch sehr komplex, aber ich habe, die wenigsten Musiker können sagen, was sie für Musik machen, glaube ich. Man muss sich irgendwo einsortieren. Ich arbeite ja mit sehr unterschiedlichen Produzenten zusammen und Arrangeuren und was man so alles braucht. Und dann ist das jedes Mal ein bisschen anders, wenn man genau hinhört. Das Einzige, was alles verbindet, ist meine Tonalität, mein Timing, meine Stimme und meine Gedankenwelt. Aber die Arrangements und die Ausstattung der Musik ist jedes Mal ein bisschen anders. Und es gibt, vorher gab es viel elektronische Momente in meiner Musik, dann gibt es auch Direct-to-Disc. Es ist nur ein Trio mit einem Flügel und einem Saxophonisten und Querflötenspieler Sebastian Borkowski und Arnold Kazar. Und jetzt gibt es diesen Octagon-Pavillon, das sind dann 8 Musiker, die auch ein bisschen, also es gibt, ist immer ein bisschen anders. Ich habe jetzt für das letzte Album gemerkt, dass ich doch auch jazzaffin bin, ohne mich da groß auszukennen, aber dass das mich irgendwie auch gut aufräumt, diese intellektuelle Atmosphäre, die in der Jazzmusik zu finden ist. Und ja, deshalb ist es ein bisschen jazzig.
Und immer ist es irgendwie Sprechgesang?
Sehr oft denkt man, also ist auch so, aber Leute, die dann auch Sänger sind oder zuhören, merken, dass ich tatsächlich auch singe. Also ich singe dann auch tatsächlich und es kommt einem nur so vor, als wäre es gesprochen. Aber das sind dann schon verschiedene Tonhöhen und Melodien.
Das, was Sie gerade angesprochen haben, das aktuelle Album, gerade rausgekommen, heißt Gut Gastein. Das kommt 10 Jahre nach Bad Gastein, einem Album, heraus. Können Sie diese Dekade sich mal vorknüpfen und mal gucken, was habe ich damals gemacht, was habe ich heute gemacht?
Ja, da ist richtig viel passiert. Also erst einmal muss ich sagen, dass es wirklich all zu meinem lustigsten Geschichten gehört, dass ich das geschafft habe, im größten Trubel, wo die Aufmerksamkeit also am höchsten war für mich, dieses Album rauszubringen mit diesem Song Belgique Belgique, der so 10 Minuten alle Regeln verletzt, die man in Popmusik einhalten muss. Da bin ich richtig stolz drauf. Das hat geklappt und der ist auch sehr stabil, der bewegt sich sehr, sehr gut. Und dass ich auch meine Liebe zu Bad Gastein da ausformulieren konnte, das fand ich auch schön, dass man den Fokus nimmt und sagt, guck mal, schaut euch das da an in den Bergen um diesen Wasserfall. Jetzt habe ich mich 10 Jahre auch dort aufgehalten, viele Sachen ausprobiert, mit Tele 5 gearbeitet, mit mein Album rausgebracht, dann Lesungen, dann mein vertikales Filmfestival und Freunde eingeladen. Also ich war sehr oft da, habe mich mit diesem Ort beschäftigt. Dann ist es so, es ist sehr, sehr viel passiert, aber so oft ist es ja so, wenn so viel passiert, ist es am Ende wie ein Tag. Weil am Ende kriegt man das gar nicht mehr so richtig auseinander, die einzelnen Aktionen.
Ne? So, und jetzt haben Sie aber gerade die Liebe zu Bad Gastein angesprochen, diesem Ort mit dem Wasserfall. Ja. Ich war da mal 2 Tage und ich fand es schrecklich.
Ja.
Der Wasserfall ist laut, dauerhaft und die Stadt ist doch... Also das ist ja wie, wenn Sie Ihre Nagellackfolie nicht anständig runter machen würden, sondern es so mies abbröckelt.
Ja.
Warum nehme ich das so wahr und Sie nicht?
Ja, das weiß ich nicht. Also bei mir ist es so, erstmal bin ich auch ein ironischer Mensch. Ne? Ich finde es ja auch gut zu sagen, das ist ein toller Ort. Ich habe ja
das heißt, Sie finden den Ort gar nicht toll.
Nein, ich hab einen Hang zum Personal und wenn Dinge schäbig sind, dann bin ich gern dabei, die aufzuwerten und den Glanz abzuringen. Zum Beispiel hatte ich auch mit Arte eine Serie über Tankstellen. Das sind Unorte, sind eigentlich die scheußlichsten Orte und wir alle machen uns schuldig an diesen Tankstellen, weil wir eben, ja, den ganzen Planeten in Grund und Boden trümmern. Aber ich habe die umarmt und habe gesagt, das sind die romantischsten Orte unserer Zeit. Und so habe ich ständig Sachen. Und der Bad Gasteinort, das war verpönt. Ich war damals auch in Baden-Baden und da hatten mich die Leute gefragt, was machen Sie als Nächstes? Ich sage, ich kümmere mich um Bad Gastein. Da hat der ganze Saal gelacht, ne? Die haben es nicht ausgehalten. Dann kommt aber dazu, wie immer bei Ironie und bei so Witzen, dass da immer ein Fünkchen Wahrheit drin ist. Und ich muss wirklich sagen, dass dieses Morbide und so mich mehr angesprochen hat als ein intakter, gut funktionierter Wintersport. Ort in den Alpen, wo dann Après-Ski-Musik läuft und die ganzen Leute rumlaufen, mit denen ich keine Sekunde in einem Raum sein will. Und dort war das Morbide und es, wir in Mitte wissen, nie ist mehr Hoffnung als in Brachen. Mitte sah auch so aus.
Da war Berlin-Mitte.
Ja, Berlin-Mitte. Mhm. Und wenn da eine Brache ist, dann stelle ich mich da hin und denke, mein, was hier alles sein könnte. Ne? Das macht mir mehr Spaß, als zu sehen, wie es dann aussieht, wenn alles schon getan ist. Ne?
Der Musiker, Schauspieler, Performer Friedrich Lichtenstein ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben das aktuelle Album Gut Gastein gerade angesprochen. Sie haben gesagt, dass Sie sich da ausgelebt haben mit einem 10-Minuten-Song. Der jetzt kommt, der passt ins Radio. Der ist nämlich 2 Minuten 59 unter diesen magischen 3 Minuten. Ganz genau hinhören. Wir werden etwas wiederfinden, was wir gerade besprochen haben in Ach Berlin.
Ich hab die Wolken angeschrien und ich hab es dem Wolf im Zoo erzählt. Ich wünsch, du wärst mir nicht geschehen. Nun bist du aber da und quälst. Ach Berlin, du bist wirklich nichts Großes, nicht zum Niederknien. Meistens irgendein Quatsch und sehr viel Kokain. Du bist nicht mal in den Sand gesetzt, du bist in den Sumpf gebaut. Und da ist niemand mehr, wirklich niemand mehr, da ist niemand mehr, der dir vertraut. Ach Berlin, du bist wirklich nichts Großes.
Friedrich Lichtenstein, Ach Berlin. So, jetzt müssen wir klären, warum ist Berlin jetzt eine blöde Kuh für Sie?
Weil ich Berlin liebe. Da darf man sowas sagen.
Wie leicht ist Ihnen das dann rausgerutscht, dieses Kompliment?
Ja, das ist mir, wie gesagt, ich werde ja immer gefragt, was ist mit Berlin und so. Ich liebe auch andere Städte. Ich liebe zum Beispiel, wie sehr viele Leute, auch Wien. Aber Berlin ist eigentlich so ein bisschen schon auch wie Familie. Kann ich mir nicht mehr aussuchen. Ich kann nicht sagen, ach, ich bin jetzt damit drin. Ich hänge damit da drin. Und gestalte Berlin ja auch mit meiner Art und so weiter. Ich bin ja auch so ein Möbelstück, so ein Nachtmöbelstück dieser Stadt. Und aber ich bin oft auch sauer. Also kann nur richtig wütend werden.
Worauf?
Ach, das weiß ich nicht, was da alles versammelt wird. Das ist wirklich manchmal, kann man gar nicht mit.
Ich habe den Eindruck, so wie Sie vorhin gesprochen haben, wenn da dieses Morbide rumsteht, dass Sie zu denen gehören, die sagen, lass lieber mal halb verrottet stehen, als was Schreckliches draus zu machen.
Ja, das auch, auf jeden Fall. Aber ich bin auch großer Fan von neuen Sachen. Ich liebe ja auch Glanz und ich liebe Luxus und ich liebe auch Sachen, die gelingen. Das finde ich richtig toll. Und deswegen bin ich ja so traurig, wenn ich sehe, wie alles versammelt wird hier in dieser Stadt. Und das ist ja, das kann man gar nicht alles aufzählen. Es ist wirklich unglaublich, was alles versammelt wird. Und ja, das macht mich traurig.
Woher kommt die Liebe, der Hang zum Luxus?
Weil ich nicht genügend hatte. Mir ging es sehr gut. Ich habe nie das als Mangel empfunden. Meine Kindheit fand immer, ach, wir sind eine tolle Familie, wir machen immer Urlaub und ich habe alles. Aber wenn man dann auf die andere Seite geguckt hat und man hat Filme gesehen oder hat in Illustrierten geblättert, da hat man gesehen, was noch alles so geht auf der Welt in Bezug auf Luxus. Und ich kann das nicht verachten. Ich finde das toll, wenn Leute raffiniert sind und richtig weitergreifen. Und ihr ist auch in der Küche und das muss noch verfeinert werden, das muss noch besser schmecken, das Interieur muss noch schöner sein, der Anzug muss besser sein. Also es Leute gibt, die, oder die Ästhetik in Filmen, dass es Leute gibt, die sich die Mühe machen, um rauszukriegen, wie kriege ich das hin, den maximalen Genuss, die maximale Schönheit. Das finde ich toll.
Und wenn Sie da auf dem Weg sind, sind Sie sehnsüchtig nach mehr oder sind Sie neidisch?
Neidisch bin ich nicht. Das wissen auch alle, die um mich. Das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Also ich kann nie auf jemanden neidisch sein. Ich habe mal diese vermessene einmal also die gesagt, dass ich, wenn ich auf etwas neidisch sein würde, dann auf mein mögliches Leben, das ich noch nicht lebe, wenn ich mir das vorstelle. Das ist richtig. Aber auf andere da kann ich nicht neidisch sein. Und ich bin auch jetzt nicht so einer, der dann, ich gucke mir es gern an. Ich benutze es gern, aber ich will es gar nicht besitzen. Ich bin auch wirklich da sehr Beratungsresistenz, ich will da gar nichts haben. Ich bin sehr froh über eine leere Wohnung und sehr, sehr wenig Dinge, die ich tatsächlich besitze. Ich miete mir lieber was oder nutze das oder beschäftige mich mit Sachen, die wieder verschwinden. Weiß ich, wie ich kaufe mir Kerzen oder was zu essen, was zu trinken und Parfum. Oder ich mache Reisen. Oder ich bin jetzt nicht einer, der jetzt sich eine Wohnung kauft oder ein Auto oder.
Also sind Sie der klassische Mieter?
Ja, ich bin ein Mieter. Da haben die Leute auch schon tot gelacht.
In Berlin mit.
Ich investiere in Miete.
Um mal dieses Leben, das Sie jetzt leben, zu erklären. Geboren 1956 in Eisenhüttenstadt, damals noch Stalinstadt. Sie sind dort aufgewachsen. Und auch das stelle ich mir sehr düster. Wir haben vorhin über morbide gesprochen. Sehr schmutzig vor. Hochöfen, Schornsteine, Eisenhüttenstadt, diese Planstadt der DDR. Was für Erinnerungen haben Sie? Was riechen Sie? Was sehen Sie, wenn Sie an Ihre Kindheit denken?
Also das war sehr pudrig, sehr sauber und sehr aufgeräumt.
Pudrig?
Pudrig. Es gab so eine rosa Fassade, es gab überall Springbrunnen, Rosenbeete und auch Leute, zum Beispiel Verwandtschaft, die aus Magdeburg kamen, die haben dann gesagt, Mensch, bei euch ist, wenn man nach Hause fährt, hat man weiße Popel. Das ist ja unglaublich. Das ist also es war eigentlich saubere Luft im Vergleich, so weiß ich, wenn man im Prenzlauer Berg unterwegs war, das war ja, da gab es ja auch eine größere Verkehrsdichte. Es gab gar nicht so viele Autos, also zum Beispiel in der Straße, wo ich, in der Maxim-Gorki-Straße, gab es zwei Autos an den Anfängen, ein P70 von meinem Vater und ein Wartburg von dem Augenarzt. Ansonsten war die Straße leer. Und ist sehr sauber, sehr aufgeräumt, sehr als Idealstadt halt angelegt. Mit überall war Wasser. Man hatte dann auf dem Hof einen Pool, da konnte man baden. Es gab Rosenhügel, es gab überall.
Das klingt Blumen. Idyllisch.
Ja, so war das, glaube ich, konzipiert. Und es hat auch eine Weile, hat sich das so entwickelt. Es gab dann überall diese Häuser hatten Mosaike und Wandbilder waren so Friedenstauben. Glückliche Männer und Frauen, Arbeiter, Bäuerinnen. Die ganze Welt war vereint. Alles war friedlich. Und es war ja kurz nach dem Krieg, ist das entstanden, diese Idee von einem neuen Deutschland mit einem neuen Architektur und die Fußläufigkeit, alles war fußläufig verbunden. Es gab ja viele Kinder damals, es gab Kindergärten, Schulen.
Und Ihre Mutter war Kindergärtnerin? Ja, ja. Das ist doch der Jackpot, oder? Für ein Kind, wenn Mutter Kindergärtnerin ist und alles mit einem spielt und macht und für alles Verständnis hat.
Ja, ich glaube schon. Das ist, ich kann es so drehen und wenden, wie ich will. Es gehört zu meinem Leben. Und als Harald Schmidt hat letztens mal, habe ich das gehört, erzählt, dass seine Mutter Kindergärtnerin war, dachte ich, ach, dann kann ich ja auch mal erzählen, dass meine Mutter Kindergärtnerin war. Das ist ja offensichtlich kein Makel. Und die hat sehr viel gebastelt und sehr viel gemacht immer. Und ja.
Und Großvater hat Ihnen als Musiker, Sie haben gesagt, er war
erster Kapellmeister
in Cottbus, hat Ihnen eine Geige in die Hand gedrückt?
Nee, das habe ich gegen den Willen meiner Eltern getan, weil mein großer Spielfreund, der Adrian, der hat immer alles vorgemacht und das habe ich mal gern nachgemacht.
Und der hat Geige gespielt?
Der hat Geige gespielt und dachte, dann mache ich das auch. Und dann haben Eltern auch gesagt, willst du es wirklich und so. Ich sage, ja. Und man überlegt das nochmal, das ist richtig viel Arbeit und so. Wir kaufen dir gerne Geige, wir bezahlen dir auch gerne den Geigenunterricht, aber es ist richtig eine große Entscheidung. Nee, will ich. Und so. Bin ich da hingegangen, ohne meine Eltern davon zu berichten, habe den Eignungstest gemacht mit Adrian zusammen. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe gesagt, so, die haben mich genommen, ich bin geeignet.
So, und dann kommt ja der entscheidende Teil. Ich kenne mich damit sehr gut aus. Ja. Kinder, die Geige spielen, können sehr, sehr wehtun der Nachbarschaft.
Ja, das finde ich auch. Meine Mutter war immer, glaube ich, Genießerin meines Vortrags. Die saß da, aber die hatten, glaube ich, immer, dachten, das ist schon für einen guten Zweck. Aber es ist wirklich, meine Kinder haben sich dann auch gewundert, warum ich nicht mit ihnen irgendwie ein Instrument das anstrebe. Ich sage, du, ich fand es schade, dass ich meine ganze Kindheit quasi mit diesem Instrument verbracht habe. Man hätte so viele andere Sachen machen können, aber es ist sehr zeitraubend. Also es ist wirklich der Wahnsinn.
Können Sie das heute noch?
Ich kann nichts. Ich spiele eine Lieblingstonart und bin einfach auch faul und interessiere mich, weil ich weiß, so gut wie ich sein möchte, werde ich da drin nie sein. Und ich habe ja was anderes gefunden, meine Arbeit als Performer. Und da bin ich sehr gut. Und wenn ich gute Musiker brauche, dann weiß ich ja, wo ich die finde. Und dann hole ich mir lieber die guten Musiker, als da zu dilettieren. Aber ich habe so einen Sound gefunden für mich mit meiner, ich sag so, Campinggeige. Also so einen sehr einfachen, geraden Ton, volkstümlich. Und denke mal, ich weiß noch nicht, wo die nächste Reise hingeht, aber ich habe auch bei einem Song 1000 Liter habe ich auch schon mal Geige gespielt, in Konzerten hatte ich auch schon. Ich finde den Klang auch ganz schön, sehr, sehr flach, ein warmer, weicher Ton, aber irgendwie flach von der Tonne. Den finde ich irgendwie auch ganz schön, den könnte ich irgendwann auch mal einbauen, wenn ich altersweise bin.
Wenn Sie über die Zeit reden, wo das mit dem Geigespielen entstand, und Sie haben gerade von Ihrem Kinder- und Jugendfreund Adrian gesprochen, dann hat Adrian damals ja noch Holger zu Ihnen gesagt, weil Sie sind ja als Hans-Holger Friedrich geboren. Ja. Wann wurde aus diesem Hans-Holger Friedrich denn Friedrich Lichtenstein?
Es war in der großen Krise, so wie sich's gehört, hat man ja die Möglichkeit, sich selbst zu ermächtigen und sich selbst zu erfinden. Man muss ja nicht nur der sein, die Umgebung sieht. Und das war 2002. Und das war auch mein Sohn vor allen Dingen, der gesagt hat, du musst dich auch anders nennen. Ich nenne dich doch Friedrich Lichtenstein. Da sage ich, okay, mache ich. Und mir ist auch aufgefallen, dass alle großen Künstler, die man kennt, nicht mehr so heißen, wie die Eltern sie genannt haben. Und das ist eigentlich ein guter Weg ist, sich nochmal neu. Und ich hatte einen Riesenschnauzer, so einen Rassehund. Der ist bei uns aufgewachsen, der war dann so Scheidungskind, wie man so schön sagt, und hat einen neuen Besitzer bekommen, sehr, sehr trauriges Kapitel in meinem Leben. Und der hat dem Hund auch einen neuen Namen gegeben als erstes, weil er sagt, er muss lernen, dass er jetzt jemand anderes ist, der Hund.
Diese Krise, diese große Krise haben Sie gerade genannt. Lassen Sie uns gleich mal weiter drüber sprechen. Friedrich Lichtenstein ist da und 2002. Was ist da mit Ihnen passiert? Warum gab es diese Krise?
Ja, ich werde wahrscheinlich noch vielleicht irgendwann erfahren, was da wirklich gelaufen ist, aber es war so in der Reihenfolge, wie ich mich erinnere, es war so, erst waren die Jobs weg und dann war die Frau weg. Und dann dachte ich mir, Mist, dann war ich sehr, sehr traurig, muss ich sagen. War richtig traurig und enttäuscht. Das ist ja sehr radikale, wenn man als freier Theatermann in Berlin, wenn die dann sagen, für dieses Jahr haben wir kein Geld für dich, da ist das ganze Jahr quasi um die Ohren geflogen. Und diese Nachricht kriegt man ja nicht im Dezember, auch nicht im Januar, Februar, sondern irgendwann im März. Und da ist die ganze Existenz weg. So. Und das war heftig. Und dann dann ist die Liebe ins Trudeln gekommen, weil man immer rumgejammert hat, ich habe kein Geld, dann mach doch mal was, ich bin dahin. Ja, das Projekt ist geplatzt. Da sind viele Projekte, es war so wie Zauberei.
Du bist ein bisschen wie Kacke am Schuh, oder?
Ja, genau. Ist nichts mehr gelaufen, es war Wahnsinn. Und dann dachte ich mir, oh Mann, und ich werde das eine Jahr werde ich überleben. So, dann waren es aber zwei. Dachte ja, okay, zwei schlechte Jahre kann man ja wegstecken, ne? Drei, vier Jahre schlecht. Oh, ganz schön lange schon. Da muss ja mit Mathematik muss es ja jetzt wieder aufwärts gehen, ne? Fünf, sechs, sieben schlechte Jahre, okay, krass. Acht schlechte Jahre. Neun, zehn, richtig schlechte Jahre.
Wovon haben Sie existiert?
Ich war richtig arm, kann man ja sagen. Ich habe mich nicht um bin nicht zum Amt gegangen, habe mir da kein Geld geholt. Ich habe dann immer meine geringen Einnahmen, obwohl ich ja, das war ja das Lustige, das war ja wie eine Karotte, die vor meiner Nase hing. Sehr viele Komplimente bekommen, große Auftritte in der Oper von Bordeaux, mit Dreisat im Balkan unterwegs, in der Volksbühne einen eigenen Arm gehabt, in den Clubs aufgetreten. Sehr viele Komplimente gekriegt, immer, aber nie Geld gesehen. Sehr, sehr wenig. Das hat am Ende nicht für Miete gereicht. Und da bin ich aber trotzdem immer noch fröhlich geblieben oder immer optimistisch. Und das wird schon, es muss ja wieder werden.
Und dann klingt es für mich aber so, als wären Sie in einem sozialen Gefüge, dass Ihr Sohn damals gesagt hat, Papa, jetzt machen wir aus dir eine andere Figur. Jetzt holen wir dich da raus. Das heißt, Sie brauchten auch jemanden, der Sie da am Schopf packt und rauszerrt.
Das sowieso. Das ist auch so eine Sache, die klingt so ein bisschen faul. Ich habe ja bemerkt, habe auch drei Kinder und so öfter schon bemerkt, ich glaube, dass die Leute ihre Probleme lösen, wie sie zur Welt kommen. Es gibt so Drängler, Leute, die lassen sich Zeit, welche kommen leicht raus, welche kommen schwer raus. Ich bin gar nicht zur Welt gekommen. Ich löse also gar nicht meine Probleme, sondern ich werde geholt. Ich bin als Kaiserschnitt gekommen und am Anfang sah es richtig schlecht aus mit mir. Und ich, da habe ich wahrscheinlich so Urvertrauen, dass ich schon bei meiner Geburt gemerkt habe, es kann richtig scheiße aussehen gerade. Ich sah wohl sehr zerbeult aus. Die Schwestern haben dann gesagt, als ich das Krankenhaus war, guck mal, angezogen sieht er eigentlich ganz gut aus. Aber ich sah, war wirklich so eine Bruchlandung und wurde geholt. Und so löse ich meine Probleme.
Und das auch noch am ersten Weihnachtstag?
Nee, das steht falsch im Internet.
Ah, okay.
Aber ich kümmere mich nicht darum. Da steht ja immer was alles Mögliche drin. Da
steht nämlich 25.12.
Nee, ich bin am 2. Januar geboren. Aber es ist auch egal, das ist ja Wikipedia, da kann ja jeder was reinschreiben. Jeder darf was reinschreiben.
Dann kommen wir doch mal zurück zu Ihnen. Wenn Sie sagen, dass Sie echt diese 8, 9, 10 miesen Jahre hatten. Mhm. Heute kennen wir Sie als diese Werbeikone, habe ich vorhin gesagt. Mhm. Sind diese Werbedeals dann so auf Sie zugeschossen? Haben Sie die gesucht und gefunden? Wie hat das funktioniert, Sie und die Werbung? Denn wir sagen das jetzt mal, unter anderem die Supermarktkette, der Sie einen Song verpasst haben. Jetzt kann der ein oder andere eins und eins zusammenrechnen und weiß, ach, jetzt, okay, jetzt klickt's. Ja. Wie kam das zusammen?
Das war schon, als es lief. Es ist ja so, dass das... nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Und bei mir ging es 2012 los tatsächlich mit Werbung und mit Sichtbarkeit. Da 2012 hatte ich auch mal eine Staubsaugerwerbung, die in Skandinavien lief. Ich hatte Cisco-Werbung und also, gut, keine Marken nennen, aber da hatte ich schon sehr viel. Und es gab auch so Erfolge mit so kleinen Musikfilmen, wo ich als Tänzer für Solomon unterwegs war, im Kackvogel-Video. Es hatte auch Millionen Views und wir haben natürlich kein Geld gekriegt. Das war noch die Zeit, wo ich nie irgendwie Geld gekriegt habe. Und dann sind die aufmerksam geworden, dachten, der Typ funktioniert ja unglaublich gut. Dann nehmen wir den auch.
Müssen diese Verletzungen sein, um unverletzt besser zu sein?
Ja, das ist so ein Ding. Ne? Das würde ich ungern weiter vermitteln, das ist immer so ein Spruch, aber wahrscheinlich stimmt der. Mhm. Also wahrscheinlich muss man tatsächlich durch
so Krisen hinfallen, gehen. Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen.
Wahrscheinlich ist es so, ist schade, ich will es nicht glauben, dass es so ist.
So, und jetzt haben Sie diese Krone ja auf.
Ja.
Jetzt sind Sie ja da oben. Mhm. Sie sind ja gut beschäftigt. Wonach wählen Sie denn aus, mit wem Sie zusammenarbeiten? Weil ich stelle mir das so vor, machst du in dieser Branche als Musiker, als Schauspieler Werbung? Gibt es doch heute noch diese fetten, großen Schubladen, die aufgezogen werden und da schmeißen wir den Lichtenstein mal rein.
Ja, bis jetzt läuft das sehr gut mit mir. Also weil auch die Leute spüren, ich glaube auch, ich mache es ja auch so, man hat so 3 Sekunden, man schaut sich etwas an, hat ein Gefühl. Und jetzt wird es ja durch die geringe Aufmerksamkeitsspanne und auch diese Klicks, die dann irgendwie mal eine Sekunde auf TikTok laufen, haben die Leute ein Gefühl. Und das ist ja angereichert durch die ganzen Haltungen, durch die ganzen Jahre, wie man. Und da habe ich eigentlich keine Angst, dass jemand mich quasi in irgendeinen Zusammenhang stellt und, sag mal, missbrauchen könnte. Ich glaube nicht. Ich habe immer die Möglichkeit, das auch ironisch zu sehen von Anfang an. Und dennoch bin ich ja weltverliebt und bin auch interessiert an Menschen. Aber ich kann auch sehen, was scheiße ist und ich weiß auch, was Arschlöcher sind. Trotzdem beiße ich mir dann auf die Zunge und will gar nicht kränken, weil das funktioniert nicht. Weil manchmal hat man natürlich Spaß, Leute zu kränken, aber dann sind die ja gekränkt und dann kommt meistens aus dem Schoß dieser Kränkung noch ein größeres Ungeheuer.
Sind Sie dann der Augen-zu-und-durch-Typ?
Nee, Augen auf.
Ah, okay.
Augen auf und durch. Ich gucke mir das gern an.
Also das mache ich jetzt, das wird gut bezahlt, das mache ich jetzt.
Das Geld spielt schon eine wichtige Rolle, seit ich meine Managerin Ute Zahn kennengelernt habe, die auch wirklich dafür gesorgt hat, dass es dann irgendwie mal dann irgendwann Geld gab, weil ich war auch in der Zeit der größten Aufmerksamkeit. Also dachten, oh, ich nicht diese Millionärwohnung mit der Termin. Da hatte ich halt natürlich auch kein Geld, da hat mir auch keiner bezahlt. Und dann kam auch die Ute und hat gesagt, Friedrich, kann es sein, dass du immer noch kein Geld verdienst? Ich sage, ja, das sehe ich doch. Lass mal jetzt was anfangen.
Wieder jemand, der sie am Schopf gepackt hat.
Von außen, ja.
Wie viele solcher Deals kann man parallel haben? Ich habe, als ich mich auf Sie vorbereitet habe, immer gedacht, Friedrich Lichtenstein, wenn ich jetzt über die Werbefigur Friedrich Lichtenstein spreche und mir einen Fußballer daneben vorstelle, der kann ja nur für einen Verein spielen. Sie können für mehrere gleichzeitig spielen. Für wie viele geht das glaubhaft?
Das ist komisch auch. Ich habe letztens auch mit einem gesprochen, der hat auch gesagt, du bist ein Phänomen, das gibt's nicht. Ne? Normalerweise ist es so, jemand macht Werbung und dann sagst du, okay, da ist erstmal 5 Jahre verbrannt, da ist er erstmal da mit dieser Marke, da muss er nicht rangehen.
Der kriegt hoffentlich ein richtiges Buyout, so nennt man das. Genau, ne? So ein Rattenschwanz an Finanzen hinten dran.
Genau das. Und bei mir ist es anders. Jedes Mal, wenn ich neu auftauche in einer neuen Marke, dann kommt jemand und sagt, kann doch für uns auch Werbung machen. Guck mal, da hat er gemacht, warum nicht für uns, wieso? Und ich war jetzt in Baden-Baden, habe da gesessen, da mit einem sehr guten Journalisten auch. Und dann kam zu uns so ein Kellner, kam ganz aufgeregt raus, jetzt der Schweiß auf der Oberlippe stand, sagte, sie sind so, und dann, warum wollen alle Leute sie? Warum wollen alle Leute sie?
Haben das Sie eine Antwort?
Nee. Ich weiß es auch nicht, aber sage ich, es ist okay für mich. Ne? Ich habe, wie gesagt, außerdem, wenn das versiegt, dann kann ich ja noch meine Geigen aus dem Keller holen und gibt es auch noch genug zu erzählen.
Jetzt haben wir über Musik geredet, über Werbung geredet. Die künstlerische Seite oder die Kunst überhaupt, die droht ja so über Ihrem Leben. Und wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, kommt man auf den Fakt, das haben Sie vorhin auch schon angesprochen, dass Sie Puppenspieler sind, eine Puppenspielerausbildung haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie erlernt man Puppenspieler zu sein und das auch noch ganz professionell?
Ja, es gibt die Hochschule Ernst Busch, die wirklich erstklassige Arbeit geleistet hat, und es gab diese Nische Puppenspiel. Meine damalige Frau hatte die Idee, Mensch, das passt doch zu dir. Und es hatte einen hohen Sozialprestige. Das war damals das Erste, was ich auf einer Party gedroppt habe, wenn ich da, ich studiere Puppenspiel und alle, wow, der Typ. Weil man war außerhalb des Systems. Also man war natürlich innerhalb, aber...
Weil wir denken uns jetzt wieder an die DDR zurück. Ne?
Ja. Und dieses Puppenspiel, das ist natürlich viel, viel artifizieller, metaphorischer, etwas anders strukturiert als so ein Schauspieler, der da auf der Bühne steht, etwas verkörpert. Man war auch oft der Herr seiner Welten und konnte die gestalten, wie man mochte. Und man war immer etwas kryptischer, etwas metaphorischer halt und artifizieller. Das fand ich sehr gut. Und es gab auch eine ganz tolle freie Theatertruppe. Das war die Gruppe Zinnober. Das waren auch alles Puppenspieler. Und das hatte einen hohen Wert. Und man hat sich immer sehr wohl gefühlt. Man war so cool drauf. Ne? Und man sieht auch, es gibt viele Puppenspieler, die auch dann immer mal so rausragen mit ihren einzelnen Projekten. Das ist aber später, als die Mauer fiel, habe ich mitbekommen, als ich mit meinen neuen Frauen und also das klingt immer so heftig, aber als ich unterwegs war, da habe ich so gemerkt, oh, Puppenspieler sage ich mal lieber nicht. Das hat nicht so einen hohen Stellenwert hier gerade in dieser Runde, wenn man da sagt, man ist Puppenspieler, da habe ich das auch immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber so wie diese Stalinstadt-Geschichte, ich muss sagen, ja, das habe ich gemacht und es hat in mir was ausgelöst und ich profitiere davon.
Darf man als Puppenspieler ja wahrscheinlich noch diese Ebene mehr haben? Also auch dann wieder in die DDR gedacht, Schauspieler haben Sachen sagen können, weil sie sich auch hinter der Kunst decken konnten. Der Puppenspieler hat noch eine Ebene mehr.
Richtig, ja.
Ich erzähl's doch gar nicht, auch nicht als Schauspieler, sondern meine Puppe erzählt's. Ja. Hat sie das fasziniert?
Ja, das war ein guter Weg. Das ging ja darum, haben es eher alle gekonnt. Die haben ja alle diese zwei Sprachen gehabt. Das Offizielle, was man sagen muss, wenn man eine Eins kriegen will, und das andere, was man erzählt, wenn man zu Hause am Tisch sitzt. Und diese, in der Kunst war es auch so, und das, ich war am Anfang auch irritiert, dass es das gar nicht so ein Bewusstsein gab in dem Westdeutschland, dass die einfach das, was da auf der Bühne gesagt wird, 1:1 genommen haben, nicht als ein Schutz, den man in den Raum stellt, um eigentlich was anderes zu sagen. Und dieses Training, dass man jemanden anguckt, der redet und du denkst die ganze Zeit, was will er denn wirklich sagen? Worum geht's ihm denn? Da dieses Training ist ein bisschen weggefallen, aber das ist noch meine Welt. Es gibt zum Beispiel auch Tschechow, so einen berühmten Einakter von der Schädlichkeit des Tabaks, das ist zum Beispiel ein sehr klassisches Beispiel, der sagt, er redet über Schädlichkeit von Tabak, aber der redet die ganze Zeit über sein Verhältnis zur Frau. Und so ist es eigentlich auch bei mir, wenn ich sage, ich mache das, am Ende rede ich die ganze Zeit über mein Verhältnis zur Welt. Und das kann man in dieser ephemeren oder ambivalenten Stimmung mehr erahnen, als in einem klaren Text das zu beschreiben wäre.
Ich mache das. Gerade sagen Sie, ich habe das gemacht. The Investor, The Independent Surf Movie. Henry Hübchen und Sie zusammen. Zwei Männer, gestandene Schauspielmänner aus der DDR. Und ich gucke Ihnen ins Gesicht, Sie schmunzeln, Sie grinsen. War es ein Erlebnis für Sie?
Ja, es war richtig gut. Punktlandung, ganz super. So ganz charmant, auch so ein bisschen auf so einem Nebenweg, also das mag ich ja auch, das ist kein großes Hauptwerk, dass da die großen Mainstream Kinokassen füllt. Aber sehr, sehr glücklich. Unglaublich witzig. Und der Hübsch hat sie auch total totgelacht. Und es ist sehr, sehr witzig und sehr frei.
Ja, aber man muss es zwei, dreimal sehen. Ich gebe zu, ich habe den Trailer gesehen. Ja. Ne? Den Trailer zum Film, der also The Investor, The Independent Surf Movie heißt. Und ich habe mich wirklich jedes Mal wieder gefragt, was bitte ist das jetzt? Ja. Und habe für mich so festgestellt, okay, die hatten eine Filmidee, die haben fertig gedacht. Und dann haben sie alles nochmal auf den Kopf gestellt und was rausgefallen ist, haben sie rausgelassen. Das hatte für mich sehr viel Craziness.
Ja, ist es auch. Aber das ist auch höchste Zeit. Ich meine, wir sind ja jetzt kein Medienboard Brandenburg gefördertes, weiß ich nicht, Konstrukt, sondern es ist ja alles ohne Geld, mit sehr viel Liebe und Know-how entstanden und viel Freiheit. Und das muss man ja dann wirklich auch machen. Wenn man schon die Chance hat, von niemandem Rechenschaft abzulegen, was man da tut, dann, dass man wenigstens sich selbst treu bleibt und einfach verrücktes Zeug machen. Ein Kompott von Ideen. Und das Hybrid ist es auch.
Ein Kompott? Lange nicht mehr gehört, den Begriff. Kompott. Aber dieses Kompott, worum geht es denn in dem Ding?
Es geht, also da gibt es so verschiedene Meinungen. Der Regisseur sieht es, glaube ich, ein bisschen anders als ich. Ich denke schon, dass es so das typische Ding, beleidigte Ossis wollen den Westen kränken. Und für die ist eben so ein Investor, ist so ein Arschloch, der doof ist, aber Geld hat. Und dem zeigen wir es mal, wo es lang geht. Und dann werden wir am Ende doch auch über den Tisch gezogen. Und das ist so die Story. Und ansonsten ist es ein Mix halt aus Amateuren und eben so ein Superstar wie Henry Hübchen aus schönen Bildern. Die sind auch so alle sehr, die Bilder sind sehr verklärend, sehr, sehr schön. Alles ist sehr hübsch und deswegen mag ich auch den Jarek, weil ich sehe in seinen Aufnahmen, wir haben auch schon Werbung zusammen gedreht, immer sehr gut aus. Und deswegen dann,
okay. Der ja quasi alles in Personalunion macht. Der macht Regie, hat Buch geschrieben. Also ein wirklich independent Movie.
Yes, auf jeden Fall, ja. Hm.
Wo wird dieses Ding laufen? Wo werden wir es sehen können?
Tja, da kämpft er jetzt natürlich. Das werden wahrscheinlich Independent-Kinos sein. Es wird vielleicht in Babylon gezeigt und hier in Berlin. Und dann gibt er noch andere Orte, dass das gibt es ja immer noch, diese Kinokultur-Orte, an dem so für Cineasten so Sachen gezeigt werden. Und wir wollen unbedingt einen zweiten Teil, mindestens einen zweiten Teil drehen.
Aber dafür muss der erste laufen.
Ja, naja, muss nicht. Wir sind ja nicht abhängig. Wir müssen ja kein Geld verdienen damit. Das ist nur, dass man, wir in dem Kreise, wo er schon gezeigt wurde, war schon so richtig großer Erfolg und die sind sich alle einig. Das ist echt gut. Und so unglaublich witzig und auch so fahrlässig und so auch so ein bisschen egal. So, dass man sagt, was willst du uns kritisieren? Okay, wir haben es gerade ganz gut hier eigentlich.
Und was mir auffällt ist, dass sie machen sowas und sagen, wir müssen ja damit kein Geld verdienen. Ja. Dass das für sie bisher ja wirklich ganz, ganz wenig Rolle gespielt hat. Denn wenn man ihre Schauspielengagements durchguckt, da ist jetzt nicht wirklich etwas, was so in die Kategorie Mainstream gehört, wo man sagt, ja, der Schauspieler, der Künstler, der hat jetzt mal irgendwie 10 Folgen dieser Serie gemacht, weil das nötig sein musste. Hat Ihnen da haben wir gerade lange drüber gesprochen, die Werbung, diese Verträge auch den Rücken freigehalten?
Auf jeden Fall. Und da bin ich auch wirklich auch sehr dankbar, dass das so gelaufen ist. Ich habe dann tatsächlich auch den Luxus, auch mit meiner Musik, da muss ich mich keinen Marktmechanismen unterwerfen, damit das dann am Ende meine Existenz ausfüllt, sondern ich kann einfach machen, was ich will, was ich liebe, mit den Leuten, die ich liebe. Und wenn
was wollen Sie denn jetzt machen? Also wir haben vorhin vor der Sendung kurz drüber gesprochen, dass unser Vorgespräch, was für diese Sendung immer irgendwie stattfindet, dass wir wissen, wo wir uns bewegen, dass Sie ganz kurz angebunden waren und gesagt haben, ich habe hier gerade was Wichtiges zu tun. Was beschäftigt Friedrich Lichtenstein im Jahr 2022?
Ich habe jetzt wirklich ein ganz, ganz erstklassiges Angebot bekommen und ich weiß, ich hätte vielleicht nochmal mit Ute, meiner Managerin, reden, ich weiß aber nicht, wie weit das... Es ist ein richtig großes, tolles Angebot. Ich glaube, ich kann es sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann es nicht sagen. Na, jedenfalls ein großes Angebot, wo ich 2 Jahre beschäftigt bin. Pardon. Und auf eine Art, wie es mir richtig gefällt.
Ist es Gesang, ist es Schauspiel?
Alles. Ich bin eben als Maître de Plaisir, als Artist in Residence und kann da verschiedene Interventionen zeigen. Alles Mögliche, wie ich so denke. Und es ist also sind so Performances, es sind Konzerte, es sind kleine Installationen, es ist Merchandising.
Und wir können uns Tickets kaufen und Sie sehen.
Das auch.
Friedrich Lichtenstein, unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Es hat viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Zwei Sachen bleiben mir definitiv hängen. Ja? Mögen das alle zitieren. Also es war kein Nagellack, sondern es war eine Folie.
Ja.
Und Sie sind nicht am 25.12., sondern am 2. Januar geboren.
Ja.
Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke.
Schön, dass Sie da waren.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.